Mach was aus dem, was du bekommen hast. Da steckt eine gute Nachricht drin. Jeder, der heute hier ist, jeder, der vor dem Bildschirm sitzt, der dabei ist in diesem Gottesdienst, darf wissen, du hast etwas bekommen. Ich auch. Wir sind Beschenkte. Natürlich, man kann auch nur aus etwas etwas machen, wenn man etwas bekommen hat. Und die gute Nachricht lautet, du hast. Jeder hat. In der Bibelgeschichte, um die es heute geht, steckt Potenzial drin. Sie kann unser Leben verändern. Sie kann uns einen neuen Blick auf Jesus schenken. Jesus erzählt seinen Nachfolgern ein Gleichnis. Und bei Matthäus finden wir dieses Gleichnis, um das es heute geht, in einer Reihe von Gleichnissen, die auf die Wiederkunft des Herrn vorbereiten. Jesus, der Sohn Gottes, ist, nachdem er am Kreuz gestorben ist, nachdem er auferstanden ist, wieder zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Und Jesus hat gesagt, ich werde wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, dann wird das nicht so sein wie das, was wir an Weihnachten feiern, irgendwie ein Kindlein in der Krippe, sondern das wird ein kosmisches Ereignis sein und jeder wird sichtbar erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und dass er wiederkommt. Aber keiner weiß, wann das sein wird. Es kommt überraschend und vorher geschehen Dinge, die uns darauf vorbereiten. Und auch davon hat Jesus gesprochen in seinem Wort. Und das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der einige der Dinge, die Jesus gesagt hat, geschehen und die uns aufmerksam machen wollen, dass der Herr wiederkommt. Damit meine ich zum Beispiel auch diese Pandemie, die uns beschäftigt, die Klimaveränderungen, mit denen wir zu tun haben, soziale Veränderungen und die Digitalisierung, die sich weltweit um den Globus spannt. Jesus will, dass wir vorbereitet sind. Aber wie sind wir vorbereitet? Was braucht es dazu? Ich lese uns das Gleichnis, was in Matthäus 25 überliefert ist. Und du kannst das mitlesen oder du kannst die Augen schließen und dir vorstellen, dass Jesus seinen Jüngern etwas erzählt aus der damaligen Welt und kannst dir das vor Augen malen. Jesus sagt, es wird dann so sein wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er 5 Zentner Silberstücke, einem anderen 2 und dem dritten 1 Zentner, jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Der Mann mit den 5 Zentnern Silberstücke machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Auch der die 2 Zentner bekommen hatte, verdiente 2 hinzu. Der dritte aber vergrub den Zentner, den sein Herr ihm anvertraut hatte, an einem sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der 5 Zentner Silberstücke erhalten hatte, trat vor und übergab ihm 10 Zentner. Er sagte, Herr, 5 Zentner hast du mir gegeben. Hier, ich habe 5 dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr. Gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Danach kam der Mann mit den 2 Zentnern. Er berichtete, Herr, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr. Gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Schließlich kam der Diener, dem der Herr 1 Zentner Silberstücke gegeben hatte und erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben, du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm darauf sein Herr, was bist du nur für ein böser, fauler Verwalter? Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hättest du mein Geld wenigstens bei einer Bank anlegen können. Dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die 10 Zentner hat. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, er wird mehr als genug haben. Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, das er hat, genommen. Und jetzt werft diesen Nichtsnutz hinaus in die tiefste Finsternis, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Gleichnisse haben mich schon immer in ihren Bann gezogen. Es liegt vielleicht an der Fantasie, die ich habe. Ich habe viel Fantasie. In der Schule sollten wir mal einen Fantasieaufsatz schreiben und das hat mir riesen Spaß gemacht und ich habe mich da reingekniet und als ich ihn dann zurückkriegte, stand unter einer befriedigenden Note, die ich nur bekommen habe, drunter: zu viel Fantasie. Das soll mal einer verstehen. Ich bin meistens mittendrin in den Dingen, die erzählt werden. Auch so ein Gleichnis. Wer bin ich? Wo komme ich vor? Wie viel Zentner habe ich wohl bekommen? Oder habe ich das irgendwie doch alles vergraben? Was würde Jesus zu mir sagen? Bin ich ein guter Verwalter oder ein nicht so guter? Vielleicht ein Fauler? Fragen, die aufkommen. Vielleicht auch bei dir, wenn du dieses Gleichnis hörst und wir merken, es geht hier zur Sache in dieser Geschichte. Am Anfang lesen wir, der Herr verteilt großzügig. Er will sich auf eine lange Reise machen und seine Diener, die er herzuruft, sind Verwalter. Ihnen wird viel anvertraut. Anvertrautes hat mit Vertrauen zu tun. Der Herr vertraut ihnen, dass sie passend mit seinem Vermögen umgehen. Und dann ist er weg. Jesus war damals tatsächlich auch weg. Gar nicht so lange, nachdem er diese Geschichte seinen Jüngern erzählt hat, wurde er ans Kreuz genagelt. Die Jünger dachten, jetzt ist alles aus. Dann ist der Herr auferstanden, er lebt. Und er hat gesagt, ich muss zum Vater zurück in den Himmel und ich habe euch alles anvertraut, was ich euch zu geben habe. Und dann ist er weg. Er sagt, ich werde irgendwann wiederkommen. Das Gleichnis sagt, nach langer Zeit kommt der Herr wieder. Ja, das können wir uns heute gut vorstellen. Es ist schon lange Zeit nach dem vergangen. 2000 Jahre ungefähr ist es her, dass diese Geschichte erzählt wurde. Gottes Zeitrechnung ist anders als unsere. Wir sind jetzt nur, das bringt die Zeit so mit sich näher dran, dass er wiederkommt. Und in der Zwischenzeit sollen seine Diener die Gaben verwalten. Jesus hat etwas anvertraut, wir sind Verwalter. Und im Gleichnis bekommen die echt viel. Von Zentnern Silberstücke ist die Rede. Eigentlich steht da das Wort Talent. Und ein Talent in der damaligen Zeit, das waren wahrscheinlich so 30 Kilo Silber. Und das war, wenn man das auf heutige Zeit, was heute Silber kostet, umrechnet, so etwa 20.000 Euro. Heute scheint das so, naja, okay, kannst du dir gerade ein ganz mittelklasse Auto verkaufen. Aber damals war so ein Talent Silber riesig viel, eine unvorstellbare Menge. Das war ein mega großes Vermögen. Umso mehr erstaunt ist, dass Jesus nachher sagt, du bist dem Kleinen treu geblieben. Nein, der Verwalter bekommt richtig viel. Die drei Verwalter bekommen richtig viel. Ich übertrage. Jeder, der mit Jesus lebt, bekommt richtig viel. Gott schöpft aus seinem Reichtum und beschenkt uns. Was bekommen wir? Was hast du bekommen? Das Wort Talente in unserem Text führt uns schon so ein bisschen auf die Spur. Wir reden heute davon, dass jemand ein großartiges Talent hat, wenn er irgendeine Fähigkeit oder eine Gabe hat. Zunächst spricht die Bibel davon, dass wenn jemand mit Christus lebt, der Heilige Geist uns mit geistlichen Gaben beschenkt. Dass einer überhaupt glauben kann, ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Dass jemand das Wort Gottes versteht und es dann auch noch anderen weitergeben kann, lehren kann, ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Jemand, der betet und Gott wirkt dadurch, ist eine Gabe. Trösten, helfen, ermutigen, heilen, für jemand beten, dass er gesund wird, ist eine Gabe. Das Neue Testament spricht von über 20 Gaben, die der Heilige Geist gibt. Nicht jeder kriegt alle, aber jeder kriegt mindestens eine. Was hast du bekommen? Kannst du das benennen, welche geistliche Gabe Gott dir geschenkt hat? Ist wichtig, wenn du damit arbeiten möchtest, das einsetzen willst. Dann gibt es die angeborenen Fähigkeiten. Musikalität, Kunst, handwerkliches Geschick ist übrigens auch eine Gabe des Heiligen Geistes. Und wir merken, da verbindet sich das. Gottes Geist möchte in unserem Leben auch die Fähigkeiten, die wir bekommen haben, die wir vererbt bekommen haben, nutzen. Kontaktfreudigkeit, Sportlichkeit, vielleicht Wortgewandtheit. Gott will sie gebrauchen. Sie müssen gefördert werden. Und da ist die Zeit. Zeit ist Geld, sagen wir heute. Und das Zeit ist Vermögen. Hat auch was mit unserem Gleichnis zu tun. Kostbare Zeit. Jeder hat gleich viel, aber jeder hat nur 24 Stunden am Tag. Wofür setzen wir sie ein? Und genau das Gleiche ist mit dem Geld. Wenn du 20 Euro hast, kannst du die 20 Euro nur einmal einsetzen. Wofür? Geld schenkt uns auch Gott. Vielleicht sagen wir, okay, Geld, das habe ich mir verdient. Dafür habe ich richtig gepuckelt. In der letzten Woche habe ich ordentlich arbeiten müssen. Und in der nächsten Woche werde ich wieder ordentlich arbeiten müssen, damit am Ende auch was auf dem Konto drauf ist. Aber selbst wenn wir meinen, wir hätten es uns verdient, die Gesundheit, die Gott uns schenkt, dass du zur Arbeit gehen kannst oder dass du deine Rente bekommst oder dass du einen Job noch hast, das ist alles geschenkt. Können wir nur nehmen. Ein Herz für Kinder haben ist Gabe oder ein Herz für Alte. Wofür schlägt dein Herz? Was interessiert dich? Wo wirst du lebendig, wenn du das Thema hörst? Gott hat es in dein Herz gelegt. Es ist Geschenk. Und wenn du noch nicht weißt, was in deinem Geschenkekorb ist, drin ist, dann geh auf die Suche. Lies in der Bibel, forsche nach geistlichen Gaben oder frag andere. Was denkst du, was ich kann? Probier es aus. Such dir eine Kleingruppe in der Gemeinde, wo du mit Menschen unterwegs bist, die dir sagen, Mensch, ich glaube, du solltest mal oder dies oder jenes. Oder wir haben Dienstgruppen in unserer Gemeinde, du kannst dich ausprobieren. Oder vielleicht hast du längst schon entdeckt, was deine Gabe ist. Bring sie ein. Das wollen wir in unserer Gemeinde. In unserer Vision, die draußen liegt und die ihr euch mitnehmen könnt, ich habe sie hier auch liegen, hier in diesem Heftchen, da steht es drin, was wir wollen. Und da steht, wir unterstützen einander und helfen dir, deine Bestimmung und Berufung zu entdecken und zu leben. Das wollen wir, dass jeder seine Berufung, die Gaben, die Gott geschenkt hat, entdeckt und darin lebt. Und sag nicht, du hast nichts bekommen. Dann landest du schnell bei dem dritten Knecht. Der tut nämlich so, als hätte er nichts erhalten. Vergräbt alles, macht weiter wie zuvor oder macht gar nicht weiter, ich weiß es nicht. Wer nichts macht, der macht ja auch nichts falsch. Aber am Ende, zeigt das Gleichnis, ist alles falsch. Wir sind Verwalter, denen gute Gaben anvertraut sind. Und Petrus sagt das mal, ein Jünger, der das kapiert hat, in 1. Petrus 4, Vers 10, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Also dieser Vers fließt über von, was wir von Gott bekommen haben, Gabe und Gnade, die Gott uns in vielfältiger Weise beschenkt hat. Und jeder soll dem anderen damit dienen. Das, was du, was ich bekommen habe, ist nicht für uns, sondern für andere, dass wir dienen. Und wenn jeder das tut, dann sind wir alle überreich Beschenkte. Die Gaben verwalten und vermehren. Wir lesen in unserem Gleichnis, die Gaben sind unterschiedlich verteilt. Man könnte meinen, das ist vielleicht ungerecht, aber das ist super sozial, das ist mit Weitblick, weil der Herr verteilt die Gaben an seine Verwalter nach ihren Fähigkeiten. Das beruhigt. Ich bin nicht für alles verantwortlich, sondern nur für das, wo ich Fähigkeiten habe. Es überfordert nicht. Du wirst nicht überfordert, Dinge zu tun, die du nicht tun kannst. Es wird nicht etwas erwartet, was so hoch ist. Manchmal ist das ja ein Problem, manchmal auch in uns. Wir denken, der Herr erwartet Großes und dann schauen wir, wo Großes passiert und dann fangen wir an, uns zu vergleichen mit dem, was andere können und tun. Ja, wenn ich so reden könnte wie der, dann hätten wir hier 500 Leute vielleicht sitzen. Wenn ich doch so Musik machen könnte und singen könnte wie die, dann könnte ich auch auf der Bühne stehen. Wenn ich so organisieren könnte wie der, dann würde ich das nächste Gemeindefest schmeißen, aber ich kann es nicht. Und dann tun wir manchmal gar nichts. Oder wir machen das, was wir als klein sehen, was wir bekommen haben, noch kleiner. Sagen, naja, was ist das schon? Warum soll ich Kuchen backen? Kann doch jeder. Also ich kann es so übrigens nicht, aber es gibt auch andere, die es nicht können. Aber wir machen es klein. Und dann reden wir uns manchmal raus und tun nichts. Aufhören mit dem Vergleichen. Wir sollen auf Entdeckung gehen, was er uns geschenkt hat. Und Jesus verteilt, so wie er das für richtig hält, nach den Fähigkeiten, die er uns gegeben hat, um uns nicht zu überfordern. Hier soll etwas vermehrt werden. Das Gleichnis spricht von Geld. Das war ein damaliges Bild, übrigens ein alltägliches Bild, was die Leute vor Augen hatten. Ja, das passierte schon mal, dass der Herr, der Gutsbesitzer, sagte, ich gehe auf die Reise, ich muss Geschäfte machen im Ausland und hier, ihr habt mein Vermögen vermehrtes, ich komme irgendwann wieder. Im Reich Gottes geht es auch manchmal hier und da um Geld. Aber wenn wir das übertragen, geht es weniger um Geldvermehrung. Es sei denn, du hast die Fähigkeit, Aktien anzulegen, weil du viel Geld hast. Ich glaube, dann würde Gott auch sagen, vermehr das mal und schmeiß einen großen Batzen in das Reich Gottes. Das ist nicht jedem gegeben, aber vermehren sollen wir. Handeln, so wie es unser Herzschlag auch in unserer Vision sagt. Leben, Glauben, Handeln. Wir sollen nicht bei Leben und Glauben stehen bleiben, sondern im Reich Gottes führt es auch zum Handeln. Es gehört zu diesem Dreiklang. Der dritte Verwalter im Gleichnis hat nur verwahrt und bewahrt. Alles richtig gemacht, aber nichts kapiert. Richtig empfangen und richtig wiedergegeben. Aber da war kein Herz drin, keine Leidenschaft. Er war faul. Auf sich bezogen. Sind wir faul? Bin ich faul? Bewahren wir den Bestand unserer Gemeinde? In der Gemeinde ist es ja gut, wenn alles so bleibt, wie es war. Weil wir sind es doch so gewohnt. Reicht es, dass wir Jesus gefunden haben und Gottesdienst feiern? Natürlich, wir sind offen. Jeder kann kommen. Aber wir tun nichts dafür. Laden wir noch ein? Vielleicht haben wir das Reden über den Glauben verlernt. Wir haben es nicht gepflegt, neu geübt, haben nicht gemerkt, dass die Menschen heute anders ticken als vor 40 Jahren und dass wir sie anders ansprechen müssen. Sind wir vielleicht schüchtern und ängstlich? Bloß nichts Falsches sagen. Nichts Falsches machen. Was ist eine FEG? Manchmal sagen Leute, frag mal unseren Pastor, der weiß das. Warum weißt du das eigentlich nicht? Wir schieben es weg von uns, möchten nichts falsch machen, kann man auch verstehen irgendwie. Und dann sind wir vielleicht ungeübt geworden im Erzählen biblischer Geschichten für unsere Kinder, in der Diskussion um den Glauben mit Jugendlichen, die uns herausfordern und mit Fragen konfrontieren, die uns unangenehm sind. Vom bösen, faulen Knecht wird genommen, was er nicht eingesetzt hat. Vergraben bringt also nichts. Gaben, die nicht genutzt werden, verkümmern. Und das ist nicht nur im Reich Gottes so. Wer sein Gehirn nicht herausfordert, der verlernt das komplexe Denken. Wer nicht mehr liest, der verkümmert in seinem Geist. Wenn du musikalisch bist und die Gabe der Musikalität bekommen hast und sie nicht förderst und einbringst, dann lernst du es erst gar nicht oder du verlernst es wieder. Wer nicht vom Glauben weitersagt und sich herausfordern lässt, findet irgendwann keine Worte mehr. Eine Kirche, die sich selbst genügt, verarmt und vergeht. Wir wollen das nicht. Wir sind als Gemeinde dieses Jahr 100 Jahre geworden. Immer wieder gab es Menschen, die auf Vermehren aus waren, die weiter wollten, denen es wichtig war, das Evangelium weiterzugeben. Darum sind wir heute hier. Aber wir können uns nicht darauf ausruhen. Veränderung, Vermehrung geschieht nur, wenn wir jetzt, heute einbringen, was wir bekommen haben. Wenn wir heute Menschen vom Glauben weitergeben, wenn wir sie dafür gewinnen, wenn wir dranbleiben, wenn wir nicht müde werden, weiterzumachen. Irgendwo da, wo du bist, an dem Platz und da, wo du in der Gemeinde bist, dich mit deinen Gaben einbringst, dass es nach draußen dringt. Arbeiten und gewinnen ist das Prinzip der Gemeinde Jesu. Und ich meine nicht Zahlen damit, dass wir nachher zählen können. Viele Dinge, von denen die geistliche Gaben sind und wenn wir sie einsetzen, Barmherzigkeit, du kannst Barmherzigkeit nicht zählen. Wenn du zum Menschen gehst, um sie zu besuchen und ihnen ein tröstendes Wort zu sagen, kannst du das nicht zählen. Und von daher ist es schwierig nachher, bei Geld kann man dann einen Batzen Geld auf den Tisch legen, wenn er sich vermehrt hat. Aber letztlich darum geht es gar nicht, sondern ob wir das, was wir bekommen haben, im Sinne Jesu verwalten. Sein Interesse, es geht nicht um uns, sondern um sein Interesse, das Interesse des Herrn. Woran hat er Interesse? Er hat Interesse daran, dass sich das Reich Gottes ausbreitet. Dass Menschen, die ihn noch nicht kennen, kennenlernen. Dass unser Leben verändert wird. Es geht um das Interesse an denen, denen allen unser Dienst gilt. Wir wollen der Stadt dienen, haben wir in unserer Vision formuliert. Das sind die Menschen, das sind ja nicht die Häuser, sondern Cuxhaven, die Leute, die hier wohnen. Die Menschen in deiner Umgebung, wenn du hier im Umfeld wohnst, ihnen wollen wir dienen. Im Sinne und im Interesse von Jesus. Könnte sein, das bisher Gesagte klingt anstrengend. Gemeinde als Arbeitslager. Ach, jetzt muss ich da auch noch was tun. Der Pastor lässt mich nicht in Ruhe. Das soll man auch noch sich einbringen. Mehr als bisher. Das macht irgendwie müde. Manchmal kommt mir diese Sichtweise so entgegen. Manchmal empfinde ich sie selber so. Und ich glaube, das ist grausam. Das wäre schrecklich. Jesus als Sklaventreiber, das passt doch nicht. Das klingt nach dem dritten Knecht. Die Geschichte beginnt ganz anders. Die beiden Knechte, die was bekommen haben, das klingt motivierend, leicht, beflügelnd. Sofort legen sie los. Das ist klasse, das ist wunderbar. Und dazu ein Happy End, Freudenmahl, kommt zu meinem Fest. Großes Glück, mit Jesus zusammen sein. Die Geschichte des Dritten, die beschwert er, drückt. Irgendwas passt da nicht. Die Sichtweise passt nicht. Seine Beschreibung des Herrn klingt harsch. Ich kenne dich. Ein strenger Herr bist du. Du erntest, was andere gesät haben. Darum hatte ich Angst. Hier hast du alles, ich hab's verbuddelt, jetzt hast du es wieder und ich bin raus. So geht das nicht. So ist doch der Herr nicht. Das stimmte doch nicht. Er hatte ja Vertrauen zu seinen Verwaltern. Er gibt ihnen sein Vermögen, unvorstellbare Summen. Er ist ein guter Herr. Natürlich. Er nimmt uns auch in die Verantwortung. Aber er hat ein Herz für seine Leute. Und Jesus, da müssen wir aus der Geschichte rausgehen, Jesus ist ja noch viel größer. Er ist gar nicht nur zu identifizieren mit diesem Herrn, sondern Jesus ist aus Liebe zu uns Menschen gekommen. Jesus ist gekommen, um uns zu retten und nicht um uns zu richten und zu verdammen. Jesus ist gekommen, um uns zu beschenken und nicht um uns das Leben einzuschränken. Der Dritte hatte kein Herz für seinen Herrn. Er verschanzt sich hinter fadenscheinigen Argumenten. Manchmal entdecke ich solche Argumente auch bei mir oder bei anderen. Warte mal, Jesus, ich muss mich gerade erst noch selbst finden. Eine Gemeinde sagt mir, warte mal, wir können noch nicht nach draußen gehen, wir müssen erst hier drinnen unsere Dinge in Ordnung bringen. Nur sie kriegen es nicht hin. Ich muss noch mein Haus fertig machen, danach finde ich Zeit, mich in der Gemeinde einzubringen. Wenn ich die Rente habe, dann kümmere ich mich auch um die Sache mit dem Glauben. Ich muss erst noch einen Gehaltssprung machen. Wenn diese und jene Dinge in der Gemeinde anders laufen würden, dann könnte ich mich auch einbringen. Aber so, das gefällt mir nicht. Ich persönlich würde mich nicht unbedingt als faul bezeichnen. Manchmal frage ich eher, wann ist es denn genug? Als Pastor hat man ja immer was zu tun. Bist nie am Ende. Plackerei. Manchmal ist da auch die Angst, Dinge falsch zu machen. Den Herrn zu enttäuschen oder auch einfach Menschen zu enttäuschen. Das will man ja auf keinen Fall. Vielleicht kennst du das auch. Könnte es sein, dass das offenbart, wie wir über Jesus denken? Wie wichtig uns der Herr ist? Ob wir wirklich in Abhängigkeit zu ihm leben oder doch in Abhängigkeit zu Menschen oder zu uns selbst? Dass wir bei aller Plackerei nur noch die Arbeit sehen, aber nicht den Herrn, der uns nicht überfordern will. Was treibt uns eigentlich? Sind es manchmal die eigenen Antreiber in uns, die uns ins Herz gelegt wurden, die sagen, mach was, aus dir muss was werden und du musst was bringen, damit du wer bist? Das ist nicht Jesus. Wenn wir uns dann mit fadenscheinigen Argumenten drücken, weil wir Angst haben, zeigt das, dass wir Jesus nicht verstanden haben. Wir haben einen guten Herrn. Er beschenkt uns mit sich selbst. Er gibt nicht mittelmäßig. Er hat dich nicht vergessen. Er gibt gern und gut und viel. Aber er überfordert dich nicht und mich auch nicht. Er vertraut uns sein Reich an, nichts weniger sein Reich, seine Aufgaben in dieser Welt. Er will es nicht ohne uns tun, er ist beim Vater im Himmel. Wir sind als Menschen bei den Menschen, um ihnen das Reich Gottes zu bringen. Druck machen wir uns oft. Er gönnt uns Pausen, natürlich. Er hat auch Zeit, viel Zeit. Ist schon vergangen. Nein, er sagt nicht, wie der Chef vielleicht, in dieser Woche musst du das und das bringen und wehe nicht. Sondern er fragt danach, bist du treu? Treu über dem Wenigen, was dir anvertraut ist. Hast du es eingebracht? Trachte zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Ein starker Vers. Nach dem, was Gott interessiert, sollen wir trachten, sollen wir uns ausrichten. Und alles andere, was wir brauchen, fällt uns zu. Wir werden nicht zu kurz kommen, wenn wir ihm alles hingeben. Ob wir das glauben? Ja, es ist ein Wiederkunftsgleichnis. Er wird uns fragen und wir werden uns verantworten. Aber es ist nicht gegeben, um uns Angst zu machen, sondern um uns auszurichten. Wie denke ich eigentlich über Jesus? Welchen Stellenwert hat er in meinem Leben? Und lebe ich schon aus dem Reichtum, auch für mich persönlich, den er mir gegeben hat, um ihn dann anderen weiterzugeben? Der Herr lädt gerne zu seinem Fest ein. Er mag nicht gerne richten. Er möchte nicht, dass wir verloren gehen. Und wir müssen uns auch nicht mit unseren Werken den Himmel erarbeiten, sondern einfach verwalten, vermehren und verantworten, was er uns geschenkt hat. Dann ist Freude. Dann erwarten wir ihn mit Freude. Dann ist keine Angst. Und es macht Mut, im Blick auf ihn weiterzumachen. Amen.